Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie Shorts. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und dass wir heute wieder mehrere Geschichten sogar haben. Wie ihr erinnert euch vielleicht an letztes Mal, als ein ehemaliger Kollege und Stationsleiter von mir, der Christoph, mir eine Geschichte erzählt hatte. Und Christoph hatte mir mehrere Geschichten erzählt. Das ist auch der Grund, warum er seine Geschichten immer angefangen mit "Lieber Keitern, ich erzähle dir eine Geschichte". Ich musste etwas schmunzeln, als ich das geschnitten hatte, weil es halt eine Geschichte war, die er mir erzählt hat und die ich aber auch für den Podcast nutzen darf. Deswegen wundert euch nicht, wenn sozusagen ich der Adressat der Geschichten bin. Aber das, finde ich, hat er ganz nett gemacht. Und ich habe jetzt heute das sind 5 Geschichten sozusagen, die er nochmal gesprochen hat und die er erlebt hat. Zum Teil war das für mich echt auch wieder so ein bisschen Flashback in die Vergangenheit, weil dann, ich glaube, 4 der Geschichten ich auch irgendwie mitbekommen habe, etwas näher und etwas distanzierter. Und da gerade die letzte Geschichte, die habe ich nicht mitbekommen, aber die fand ich auch ganz schön hanebüchend sozusagen, also in dem Sinne, dass das echt eine krasse Geschichte war, wo ich auch gedacht hatte, ja, das hatte der mir damals sogar mal erzählt, dass das passiert ist, aber das wirkt dann so richtig plastisch und so greifbar, wenn er das so erzählt, und das war auf jeden Fall eine heftige Sache. Ansonsten finde ich, dass die 5 Geschichten heute das Bild der Psychiatrie schön abbilden, weil sie wirklich von oh mein Gott, wie konnte das passieren, bis hin zu ist ganz anders ausgegangen, bis hin zu was arbeitet man eigentlich, wenn man auf einer geschlossenen Station ist, mit was wird man da konfrontiert sozusagen. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Christoph, dass er mir netterweise die Geschichten aus seinem Kopf, aus seiner Vergangenheit zur Verfügung gestellt hat und wir das alle sozusagen auch nochmal miterleben können und ja, uns alle auch ein sehr plastisches und sehr allumfassendes Bild von so einer Arbeit auf einer geschlossenen Station machen können. Christoph, wie gesagt, ein belesener Mann, damals Stationsleitung, er ist Fachkrankenpfleger und Heilpraktiker mit Psychotherapeutenausbildung. Er hat selber auch eine Praxis in der Nähe von Darmstadt und ich werde auch diesmal natürlich gerne für euch auch den Link hinterlassen, wenn ihr Fragen an ihn habt oder auch mit ihm auch therapeutisch in Kontakt treten möchtet. Dann könnt ihr daraufhin euch melden bei ihm und ich denke, das ist eine gute Sache, weil Christoph ist auch echt ein guter Mann. Ja, dann wünsche ich euch erstmal gutes Hören mit den Geschichten. Auch dieses Mal, es hat zum Teil auch mit Gewalt zu tun, mit Übergriffen zu tun und mit extremen Situationen auf einer geschlossenen Station. Dementsprechend, wenn ihr damit nicht zurechtkommt, dann nicht einschalten. Und am Ende der Geschichten, der 5 Geschichten, werde ich dann nochmal selber zu Wort kommen und habe noch ein paar News für euch, auch was in meinem Leben gerade so los ist. Aber jetzt erstmal gutes Zuhören mit den Geschichten von Christoph. Viel Spaß.
Lieber Kaitan, ich erzähle dir eine weitere Geschichte, die zum Beginn meiner Zeit stattgefunden hat, noch während der Ausbildung. Das muss dann im Bereich 1990, 92 sowas gewesen sein. Damals war der Flur, den du auch noch kennst, geteilt in 2 kleine Stationen. Alle Stationen waren fakultativ offen, beziehungsweise es hieß dann fakultativ geschlossen. Das war ein Qualitäts- und ist wahrscheinlich heute immer noch ein Qualitätsmerkmal von einer Psychiatrie, wie viel geschlossene Stationen, beziehungsweise wie viel offene Stationen die sie dann hat. Wir waren also eine fakultativ offene Station. Der Flur war geteilt mit zwei Türen, Treppenhaus dazwischen. Wenn wir dann akute Patienten hatten, war dann die Überlegung, was wir mit denen machen und was wir dann auch mit der Tür machen. Und hatten dann auch auf der einen Seite vom Zimmer, vom Dienstzimmer, ein Zimmer, was so ein bisschen abgesetzt war, in dem dann fixierte Patienten waren. Das Dienstzimmer hatte dann wieder den Blick auf den Flur. Und so hatten wir zu diesem Zeitpunkt einen Patienten, der in etwa so alt war wie ich damals, also war etwas gegen 30 Jahre alt, großer, sympathischer, relativ sportlicher Mann. Und der hatte eine Psychose, die, weiß ich auch nicht mehr genau, wie sie sich geäußert hat, aber er hat viele schlimme innere Bilder gehabt, die ihn dazu dann auch veranlasst haben, sehr impulsiv zu handeln, gewaltvoll sich dieser Erlebnisse sich zu entledigen, beziehungsweise diese Erlebnisse in der Wirklichkeit oder in der Realität oder wie es auch, wie man das auch immer bezeichnen mag, auszuhalten. Er hatte eine sehr konfliktreiche Beziehung zu seinen Eltern und war dann immer wieder recht lange bei uns fixiert. Die Fixierung fand damals in den normalen Patientenbetten statt, also relativ leichte Betten, in denen, ja, die auch relativ klein sind. Und wir hatten damals die sogenannte Fünf-Punkt-Fixierung. Das heißt, dass die Hände, die Fußgelenke und der Bauch fixiert wurde. Es fanden immer wieder sehr schwierige Situationen statt in dieser Fixierung, in der Patienten im Erregungszustand die Fixierungsgurte längst durchgerissen haben. Da gab es damals verschiedene Materialien und wir hatten dann eben das, was man damals üblicherweise verwendet hat. Das hat sich später dann alles verändert. Das erzähle ich vielleicht am Ende der Geschichte. Wir hatten also den Patient in dem mehr oder weniger Überwachungszimmer, hatten dann irgendwann während der Übergabe aus dem Dienstzimmer heraus gehört, ganz heftige Schläge. Und da hat fast der Boden gebebt. Es war sehr erschreckend irgendwie. Wir haben uns alle sehr große Sorgen gemacht und sind aus dem Dienstzimmer herausgestürmt und haben gesucht, wo das Geräusch herkommt. Und es war dann eben aus dem Zimmer, in dem der fixierte Patient war. Er hatte keine Sitzwache zu diesem Zeitpunkt. Und sind wir in das Zimmer gegangen und haben gesehen, dass der Patient mitsamt dem Bett in der Fixierung durch das Zimmer gesprungen ist. Also er hat so viel Schwung holen können und so viel Kraft und so viel Energie gehabt, dass er gesprungen ist mit dem Bett. Es war in der Luft und bam, bam, ging es dann durch das Zimmer. Es hat auch sehr viel Unsicherheit gegeben, weil das Bett hat ja dann natürlich auch mal auf zwei Rädern auf der Seite gestanden und es hätte also jeden Moment umfallen können. Wir haben also ihn daran gehindert, dass er weiter mit dem Bett durch das Zimmer springt und haben uns überlegt, wie wir das sichern können, damit das nicht wieder passiert und dass er sich dann schlimm verletzt, wenn er dann mit dem Bett auf der Seite liegt und sich erdrückt oder. Und haben dann ein Bett quer davor gespannt, also angegurtet, so dass sozusagen das zweite Bett, das eigentliche Patientenbett gesichert hat. So konnte er zumindest nicht umfallen. Später haben wir es dann längs angegurtet, damit einfach noch mehr Gewicht sozusagen da ist, damit das Bett nicht eher abheben kann, wenn man so will. Natürlich haben wir auch in der Zeit auch Sitzwachen gehabt, aber auch während der Sitzwache ist dieser Zustand möglich gewesen. Ich war ja Schüler und wir haben uns das aufgeteilt, die Examinierten, manchmal war es nur ein Examinierter auf 16, 18 Patienten und ein Schüler, waren dann für die Patienten zuständig und der Schüler ist dann zuständig gewesen, weil er mit Medikamenten nicht umgehen konnte, durfte, dass der Examinierte dann die examinierten Tätigkeiten machte und der Schüler hat jetzt die Sitzwache dann gemacht. Da saß man also jetzt bei einem Zimmer und man hat sich unterhalten, wenn möglich, war hier nicht möglich und der Patient hat dann mich in dem Fall mit stierem Blick angeschaut, ganz mit großen Augen, mit stierem Blick. Das Bett war flach und er hat den Kopf gehoben und hat mich dann gefühlt stundenlang so angeschaut. Das war an sich schon sehr schwierig. Was dann aber auch stattgefunden hat, ist eine sogenannte Übertragung. Das haben wir damals auch in der Supervision besprochen, dass er sozusagen diese Innenerlebnisse, diese Wahnerlebnisse so intensiv hatte, dass es auf mich übertragen hat. Denn es entstanden auf einmal Gedanken in mir, die mir in keiner Form typisch waren. Es waren Gedanken von schwersten Verletzungen von Menschen. Es ist Blut geflossen, literweise Blut geflossen. Ganz brutale Gedanken, die mich total erschreckt haben. Ich habe dann bin aufgestanden, so als hätte ich irgendwie eine gescheuert bekommen und musste aus der Situation raus, weil ich war völlig irritiert. Das war ein inneres, ganz reales Erleben. Der Patient hat natürlich auch Medikamente bekommen. Damals war, ich glaube, kaum diese modernen Medikamente am Start, sondern die klassischen Neuroleptika. Und er hat also auch Depotmedikamente bekommen, also Medikamente, die in den Muskel gespritzt werden und über mehrere Tage oder Wochen vom Körper gleichmäßig abgebaut werden, um ihn dadurch zu ermöglichen, dass er die psychotischen Erlebnisse nicht mehr so stark hat, dass er die los wird und dass er dann auch wieder alltagsbezogene Themen bewältigen kann oder dass man mit ihm die trainieren kann. Nach einigen Wochen also konnte die Fixierung beendet werden. Der Patient kam dann in eine Einrichtung, die hier im Odenwald stattfindet, in dem er dann gelernt hat, den Alltag zu organisieren und auch mit seiner Psychose auch zu leben. Und es ging ihm damals auch ganz gut, ist schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber es ist ja ein damals 30-Jähriger, also ist jetzt auch so 60, 65 Jahre alt. So konnte dann dieses Erlebnis abgehakt werden sozusagen. Wir haben dann später, als ich dann examiniert war und wir die Station dann als großen Flur hatten, hatte ich die Firma Segofix, die Kurde generiert hat, eingeladen für eine Schulung und die haben uns dann vermittelt, dass was wir da an Fixiergurten und an Betten verwenden, ist nicht im Sinne des Erfinders. Das waren also die üblichen Gurte, die damals verwendet wurden für ältere Menschen und die Betten waren ganz normale Pflegebetten, die damals im Krankenhaus zur Verfügung standen, die natürlich diesen Druck und diese Energie, die da ein erregter Patient hat, nicht standhalten kann. Es gab dann erstmal eine viel kräftigere Ausführung der Fixiergurte aus einem viel stärkeren Material und es gab dann auch eine sogenannte Akutfixierung, die wir dann uns auch angeeignet haben. Und die Akutfixierung hat also kein Spiel sozusagen, also kein, es waren dann so 25, 30 Zentimeter Spiel von dem Handgurt, der dann am Bauchgurt am Bett festgemacht war. Das war dann nicht mehr. Das war dann also eine Manschette, die direkt am Bett angebracht war. Fußmanschette, die direkt am Bett angebracht war. Kein Bauchgurt mehr. Und dann eben auch Gurt- oder Anbindemöglichkeiten im Schulterbereich. Wir haben die dann 7-Punkt-Fixierung genannt. Das Material war deutlich kräftiger, sodass also die Gefahr innerhalb der Fixierung, sich zu schädigen, mit dem Bett durch die Gegend zu springen und sowas, nicht mehr möglich war. Zudem haben wir die schweren Pflegebetten, die wir damals nur auf Intensivstation hatten, auch bekommen, zumindest für die Fixierbetten. Die waren dann grün gewesen, also viel schwerer mit der Möglichkeit auch nach oben und nach unten zu pumpen, sodass man hier auch wesentlich sicherer mit den Patienten umgehen konnte und ja, auch nicht Folgeverletzungen aus der Fixierung heraus entstanden sind. Lieber Kaitan, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, als die Akutstation Im dritten Obergeschoss war also über den internistischen Stationen und war die einzig geschlossene Station, alle anderen waren auf. In dieser Zeit hatte ich gerade einige Monate oder so die Stationsleitung übernommen von einer Leitung, die zuvor, ich weiß nicht, bestimmt 10 Jahre, 15 Jahre die Station geleitet hat. Eine Station, die war, ich glaube, wir hatten so 16, 18 Patienten auch. Der Flur war unvorteilhaft, hatte lauter Ecken gehabt. Eingangstür direkt gegenüber war das Dienstzimmer. Vom Dienstzimmer aus war ein Zimmer, das man Überwachungszimmer nennen kann. Das war aber auch mit einer Tür versehen zum Flur hin. Alle Zimmer haben innen drin, wie die Zimmer der internistischen Patienten, auch Toiletten gehabt, so dass da viele unschöne Situationen entstanden sind in den Zimmern, wenn man versucht hat, dann jemanden aus der Toilette herauszubekleiden, wenn es notwendig war. Gegenüber, schräg gegenüber vom Dienstzimmer war das Raucherzimmer mit Fernseher drin. Immer sehr besuchtes Zimmer. Und es war ziemlich Leben auf dem Flur. Es war ziemlich, zum Teil ziemlich laut und viele haben sich unterhalten. Manche haben auch gerufen. Also ordentlich Leben. Am Ende des Flurs war unser Personalraum, um etwas Abstand nehmen zu können, auch mal eine Pause machen zu können. In dieser Zeit hatten wir einen Patienten, der aufgrund eines Gendefektes keinerlei Haare an sich hatte. Und also ein großer Kerl, sehr kräftiger Kerl, also sehr sportlich, athletisch, ja, kräftig, also nicht im Sinne von dick, sondern und mindestens so groß wie ich, also knappe 2 Meter. Gefühlt doppelt so breit wie ich. Mann, der eine ganz tiefe, laute Stimme hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das vermitteln kann. Also nicht nur einfach tief, laut im Sinne von Schreien, sondern er hat normal gesprochen und das hat man gefühlt überall gehört. Eine enorme Energie in dem Mann. Er hatte eine Psychose. Auch da weiß ich leider nicht mehr genau, wie die sich konkret geäußert hat. Auch er hatte sehr viele Konflikte familiär. Und eine Lebenspartnerin, die ihm ganz viel esoterische Lebensinhalte vermittelt hat, die er dann auch gerne angenommen hat und was dann oft zu Konflikten geführt hat. Und ich bin irgendwann zum Dienst gekommen, Spätdienst, und steht man dann auch beim Dienstzimmer und so. Wie gesagt, Trubel auf dem Flur. Überall war Leben, es war Personal da, Übergabezeit und so. Neue Aufnahmen waren da und dann das Dienstzimmer war in der Mitte des Flurs. Der betroffene Patient stand am Ende und hat nur meinen Namen gerufen. Oder gesprochen. Also eigentlich nur gesprochen. Aber es war eben so eine energiereiche Stimme, dass es alle gehört haben. Und jeder hat geschaut, was ist jetzt? Was passiert jetzt? Auch die Patienten haben Respekt vor ihm gehabt. Mit einem Mal war alles ruhig. Es war ruhig, es war nichts mehr zu hören. Kein Patient hat mehr irgendwas gesagt. Personal war ganz ruhig, in Hab-Acht-Stellung, den Knopf in der Hand, den Alarmknopf. Und dann kam der dann auf mich zu. Langsamen Schrittes, pam, pam. Nochmal meinen Namen gesagt, also wie gerufen, fast gefühlt. Und ich habe mich auf alles vorbereitet. Ich habe gedacht, das ist eine Situation, die kann ich gar nicht bewerkstelligen. Die Kollegen, es wird auf jeden Fall schmerzhaft werden. Aber ich habe ihn trotzdem angeschaut. Ich hatte das Gefühl, irgendwas ist anders. Irgendwas ist anders. Kam, pam, pam. Er hatte Lederjacke an, Lederhose an. So eine kräftige Lederjacke. Hat er drauf gestanden, das hat ihm gefallen. Schwarz, keine Haare auf dem Kopf, große Augen. Kam zu mir, stand dann gefühlte 5 Zentimeter vor meiner Nase, blieb er stehen. Schön, dass Sie da sind. Umärmt mich, so dass die Hände auf meinem Rücken knallen. Ich habe ihn dann auch umarmt, gesagt, okay, da muss man wohl ein bisschen kräftiger. Hat sich gefreut, ist umgedreht und ist eine rauchen gegangen. Lieber Kaitan, ich erzähle dir eine kurze Situation, die öfter passiert ist und beschreibt eigentlich auch die Situation, in der dann Psychiatriepflegende auf einer geschlossenen Station auch ausgesetzt sind. Es ist oft passiert oder öfter mal passiert, dass die Polizei direkt auf Station kam mit einigen Beamten, der Patient Hand und Fuß fesseln und wurde, die wollten rein und wir haben sie reingelassen natürlich und sie haben dann kaum, dass sie auf der Station waren, die Hand- und Fußfesseln losgemacht und haben uns den Paragraf ausgehändigt und wollten wieder gehen. Dann waren die Besetzung der Station allein mit dem Patient und die vielen anderen Akutpatienten auch. Die Besetzung waren zwei Examinierte und das waren in dem Fall zwei Frauen, waren da und vielleicht war noch ein Schüler da. Ansonsten, das war's. Dann hat man versucht, mit dieser Situation umzugehen und hofften natürlich auch, dass man hier eine Gefahrenabwendung stattfinden lassen kann. Damals war das natürlich dann auch selbstverständlich, dass immer der Alarm bei sich getragen wurde. Es gab also nicht nur einen Knopf, sondern mehrere Knöpfe, wo man dann gegebenenfalls den Alarm in jeglicher Situation auch auslösen kann. Diese gemischte Besetzung, wie sie eigentlich gedacht war, war teilweise aufgrund des Personalmangels nicht mehr möglich. Aber hier war auch oft so, dass vor allem eine Kollegin, die leider inzwischen verstorben ist, völlig überraschend verstorben ist, durch ihre Persönlichkeit und ihr professionelles Auftreten es immer wieder gelungen ist, die Patienten einzufangen, beziehungsweise also von der Stimmung her einzufangen und Aggression abzuwenden. Ja, wirklich enorm, was die geschafft hat, immer wieder. Ja, und manchmal ist es dann so, dass dann so ein Patient, der dann so abgestellt wird von der Polizei sozusagen, dann Bedarfsmedikamente bekommen hat und genommen hat, glücklicherweise. In der Psychiatrie ist im Notfallkoffer auch immer auch eine Zigarette drin. Also eine Zigarette aus dem Stationspool bekommen hat, einen Kaffee und hat sich zurückgezogen ins Raucherzimmer und das war's. Damit war die Situation entschärft. Eine sehr problematische Situation, weil das auch oft genug eben schiefgegangen ist. Aber das beschreibt dann auch so diese die Schwierigkeit, die oft genug dann irgendwann stattgefunden hat, nachdem also immer mehr Personal abgebaut wurde und ich als Leitung natürlich geschaut habe, dass die Stellen bei uns gleichbleibend am Wochenende, Tag und Nacht gleich viel geblieben sind, weil wir immer aufgenommen haben. Dann gab es also keine Pause. So hatten wir eben nachts gefühlt mit einer Bereitschaft drei Personen und wir sollten auch immer drei pro Schicht haben. Das war damals notwendig, aber eben zum Teil sogar zu wenig, wenn man dann solche Patienten von der Polizei auf den Flur gestellt bekommt. Eine sehr schwierige Situation. Lieber Kajetan, ich erzähle dir eine Geschichte, die man wohl auch immer wieder auf einer Akutstation erlebt, was einfach die Folge ist von Patienten, die lange Jahre an einer Psychose leiden. Wir sind wieder auf der geschlossenen Station und ein Patient wird immer wieder mal gebracht, spricht nicht besonders gut Deutsch, ist aber ganz prinzipiell erreichbar, versteht auch im Groben Deutsch. Ich meine mich zu erinnern, dass er von asiatischer Herkunft war. Im Rahmen seiner chronischen Psychose hat er sich viele Wochen nicht um sich selbst gekümmert. Er ist zunehmend verwahrlost, ist auch als verwahrloste Person vom zentralen Platz in Darmstadt von der Polizei mitgenommen worden und aufgrund des Zustandes und der Auffälligkeit in die Psychiatrie gebracht. Diese Verwahrlosung war sehr fortgeschritten, so dass er wirklich alles hatte an Ungeziefer, was geht, Läuse, Flöhe. Und die Füße waren auf, waren verletzt und in den Füßen waren Würmer. Es hat unheimlich stark gerochen. Wir hatten bei der Erstellung der Akutstation auch dafür gesorgt, dass wir begehbare Duschen bekamen. Und da hatten wir dann eben auch gleich die Dusche und wo der Patient dann auch gleich, ich glaube, die Polizei war noch da gewesen, auch dann ins Bad geführt wurde und die Kleidung entnommen wurde. und dann auch, nachdem nach Gegenständen durchsucht waren, auch dann verworfen wurde, weil das, er hat dann Leihkleider, also von dem Pool da, im Kleiderpool Kleidung bekommen und wurde dann erstmal mit entsprechendem Material, ja, Mittel gegen Befall von Läusen und Flöhen behandelt. War recht schwierig, weil es so scharfes Material ist. Die Füße wurden entsprechend dann auch chirurgisch versorgt, so dass dann der Patient nach dieser immer wieder entstandenen Situation des Anfanges dann sehr verwahrlost kam, dann doch einige Wochen sich gut stabilisieren konnte, auf der Station entsprechende Medikamente bekommen hat und dann auch irgendwann entlassen wurde. Lieber Kaitan, ich erzähle dir eine Geschichte, eine Begebenheit aus der Akutstation. Damals die Akutstation im dritten Obergeschoss über der internistischen Station. Da wurde ein Patient eingeliefert, der ein Abschiebehäftling war. Er hat aufgrund der Situation, dass er abgeschoben werden sollte, extrem starke suizidale Handlungen, wohl auch in der Gefängniszelle, durchgeführt, weshalb wegen der Sicherheit der Patient zu uns kam. Die Station war, wie schon mal beschrieben, so, dass sie die Ausgestaltung hatte wie eine internistische Station, bloß da die Türen eben zu war. Es waren viele Winkel, viele Ecken. In der Mitte gegenüber der Eingangstür das Dienstzimmer, rechts daneben eine Art von Überwachungszimmer. Verteilt waren die Patientenzimmer auf dem Flur, rechts und links und ja, in den Patientenzimmern, die Toiletten und so weiter. Der Patient war dann in Begleitung von zwei JVA-Beamten, also Beamten, die aus dem Gefängnis raus abgestellt wurden, um ihn zu überwachen. Der war dann am Anfang nur mit einer Handfessel ans Bett gebunden, oder Fußfesseln, glaube ich, nur ans Bett gebunden, was wir unmenschlich fanden. Weil wenn er dann hätte rennen wollen, dann wäre er praktisch hängen geblieben. Wir haben dann eine damals übliche 5-Punkt-Fixierung verwendet, die im Nachklang aufgrund verschiedener anderer Erlebnisse eigentlich eine Fixierung für ältere Herrschaften ist. Der lag also in dieser Fixierung, 5-Punkt-Fixierung, das heißt die Hände, die Arme, die Handgelenke, die Fußgelenke und der Bauch waren mittels Gurte am Bett angebunden. Somit konnte dann auch die metallene Fußfessel gelöst werden und er konnte dann auch was zum Essen gereicht bekommen, konnte was trinken. Die Station war randvoll gewesen, es war ganz viel los, wir hatten ganz viele Aufnahmen und es waren zwei Kollegen und ich im Dienst und vielleicht war ein Schüler noch da, es war also vor dieser Zeit, in der so viel Personal gekürzt wurde. Wir waren im Dienstzimmer, ich glaube, es wurden Tropfen gerichtet oder sowas und ich bin dann vom Dienstzimmer aus in das Zimmer reingegangen, wollte schauen, wie es ihm geht, dass der auch der Beamte, ob der vielleicht noch einen Kaffee haben will. Und dann sehe ich, dass die Knöpfe vom Fixierset ab sind, dass die Hände frei sind und der Bauch, der Gurt gelöst ist und formuliert es dann, was ich sehe. Da versteht ja kein Deutsch, der Patient. Ah, die Fußgurte sind los. Ah, die Handgurte sind los. Auch der Bauchgurt ist los. Und der JVA-Beamte hört es dann und ist total erschrocken. Schaut es an, hat es überhaupt nicht mitbekommen. Und die Kollegen hören es auch, weil ich in der Tür noch stehe. Wir machen sich bereit, sozusagen, weil es klar ist, dass es jetzt eine gefährliche Situation werden kann. Und mit einem Mal springt der Patient vom Bett auf, über das Bett, springt durch das Dienstzimmer, schmeißt uns alle auf die Seite, springt über den, wir haben da so eine Art Barrierenregal gehabt, springt da drüber und rennt auf die eine Seite vom Flur, ans Ende des Flurs, öffnet dort das Zimmer. Und da liegt eine pflegebedürftige Patientin drin und ein frisches Bett. Wir hatten schon Befürchtung, dass er jetzt die Patientin, die darin bettlägerig liegt, Schaden antut. Es war aber nicht in seinem Sinn, sondern er hat es dann geschafft, das Fenster zu öffnen. Also es waren Doppelglasfenster, also zwei Scheiben, die miteinander mechanisch verbunden waren und die Innenscheibe war aus Sicherheitsglas, die Außenscheibe nicht. Und er hat es dann geschafft, die Innenseite irgendwie aufzukriegen. Also ist für uns völlig unklar, wie das passieren konnte. Hat dann die zweite Scheibe eingeschlagen und das waren dann grobe, ganz große Scherben, die dann abgegangen sind. Also so halb Meter groß, 30 Zentimeter große Splitter. Wir waren ja ganz oben im obersten Stockwerk, im dritten Obergeschoss. Und um die Station herum war etwa einen halben Meter oder vielleicht einen Meter, ich weiß nicht mehr genau, eine Art von Balustrade oder Balkon, auf dem Steine waren. Das hat man wohl architektonisch so gemacht, ohne dass das einen Sinn hat. Und dann ging es eben gerade drei Stockwerke runter. Und der Patient wollte vom dritten Stock springen. Da wollte sich umbringen. Da durch die Scheiben zu laufen, das war ja, um ihn daran zu hindern, war ja nicht möglich. Also sind wir dann über das Fenster, über das Dienstzimmerfenster aufgemacht. Und dann bin ich dann die Balustrade da lang gerannt und der Patient, der versucht durch die Scherben rauszugehen, hat sich schwerst verletzt dabei, hat geblutet, hab den dann gehalten. Es fiel mir nichts Besseres ein, als ihn auch in den Schützkasten zu nehmen, um ihn daran zu hindern, die Füße am Rand abgestützt, damit wir nicht zu zweit runterfliegen. Und es kamen weitere Kollegen bei, durch den Alarm herbeigeholt, die ihn dann auch gehalten haben. Und wir konnten dann den Dienstarzt dazu bringen, entsprechendes Beruhigungsmittel durch die Kleidung zu spritzen, damit die Situation entschärft werden kann. Das hat dann auch geklappt, sodass der Patient durch die Scheibe gereicht werden konnte. Wir haben das Fenster dann aufgemacht und ihn dann praktisch ins Fixierbett gebracht, diesmal doppelt fixiert, so dass die Sicherheit gewährleistet sein konnte. Eine sehr große, aufregende Situation, weil hier natürlich dann auch in Folge die Fenstersicherheit ein Thema war. Es sind großflächige Fenster, weil es ja letztendlich an Räumlichkeiten waren, die ehemals für eine internistische Station gedacht waren. Also nicht kleine Fenster, die auch eine höhere Sicherheit gegeben hätten, wie es dann in der zukünftigen geschlossenen Station auch der Fall war. Eine sehr aufregende und extrem gefährliche Situation. Im Nachhinein habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, ob ich mich da einfach unverhältnismäßig viel in Gefahr gebracht hätte. Aber ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn dann der Patient vom dritten Stock tödlich runtergestürzt wäre. Auch so eine Extremsituation von Selbstschutz und Schutz des Patienten. In so einer Situation steht man oft in der Psychiatrie. Hier eine intuitive Entscheidung zu treffen, immer in der Hoffnung, dass es die richtige ist.
Ja, vielen Dank, Christoph, für die Geschichten. Gerade die letzte Geschichte, muss ich sagen, ich kenne die Geschichte nicht direkt, weil ich war da noch nicht zugegen gewesen, als das passiert ist, aber ich kenne die Räumlichkeiten und wenn ich mir vorstellen würde, dass da jemand wirklich drei Stockwerke in den Tod springt oder auch einfach nur getrieben von seiner Krankheit und das vielleicht gar nicht wollte, ist das wirklich das waren ja, wenn ich mich versuche dran zu erinnern, das waren sicherlich über 20 Meter gewesen. Da hätte wahrscheinlich keiner überlebt und dass Christoph sich dann mit seinen Kollegen da so aufgeopfert hat und ihn dann festgehalten und so. Und das war wirklich, ja, das war vor den Fenstern, wie Christoph schon beschrieben hat, war da keine Balustrade und nichts. Es war einfach nur so ein Kiesbett auf einem Dach und dann ging es 20 Meter runter. Und also mich schüttelt es immer noch, wenn ich drüber nachdenke. Gerade weil ich die Räumlichkeiten noch kenne und das ist ja eine ziemlich extreme Sache. Ja, an dieser Stelle vielen Dank, Christoph, für die Geschichten. Ich habe noch ein paar News für euch. Zunächst einmal für die nächste Folge und dann auch vorerst mal letzte Folge in dieser Staffel. Dann mache ich eine kleine Pause, weil es hat sich bei mir sehr viel im Leben ergeben. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon in einer der anderen Folgen am Rande mitbekommen. Ich habe einen Standortwechsel hinter mir. Ich bin seit kurzem jetzt nicht mehr in Köln an der Uniklinik am Arbeiten, sondern bin in das Südhessische gezogen und kann an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal sagen, dass ich sehr, sehr, sehr schweren Herzens aus der Uniklinik rausgegangen bin. Weil viele mich fragen, ja, bist du mit dem Arbeitgeber nicht zurechtgekommen oder so? Nee, das hat einfach nur private Gründe, weil ich konnte mir ein Haus finanzieren und bin zurück in meine alte Heimat gegangen. Das ist im Südhessischen. Und Köln habe ich wirklich schweren Herzens nur verlassen, aber das hat, wie gesagt, private Gründe. Geht da um die Kinder, die sicherlich vielleicht besser auf dem Land aufwachsen und wir jetzt sozusagen auch näher an Oma, Opa, Tante, Onkel sind. Und deswegen haben wir diesen Schritt gewagt und ich arbeite jetzt natürlich auch wieder in einer Psychiatrie. Ich kann an dieser Stelle auch sagen, in welche das natürlich ist, weil ich finde, das gehört auch gesagt. Denn diese Klinik ist auch durch andere Medien bekannt geworden. Zum einen habe ich selber dort schon Podcasts gedreht und zum anderen gibt es jetzt in Kürze auch schon die zweite Staffel einer Serie, die dort als Dokumentation gedreht wurde. Die heißt Akutstation Psychiatrie. Die gibt es in der ARD Mediathek zu schauen und auf der Station, wo auch diese Oberärztin, die da etwas präsenter in der Serie war, in der Dokumentation war, genau auf der Station arbeite ich jetzt auch und ich bin auch da jetzt, wo es schon einige Tage her ist, dass ich da jetzt angefangen habe, ich bin jetzt 2 Wochen am Arbeiten, bin ich sehr glücklich da und habe ein gutes Gefühl. Und freue mich, dass ich von denen noch viel lernen kann und freue mich auch vielleicht mit meiner eigenen Expertise da auch noch so ein bisschen einwirken kann. Und ich bin ganz gespannt, was die Zeit da noch so bringt. Genau, also wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ich habe hier in den Shownotes, habe ich auch diese Serie nochmal verlinkt in der ARD Mediathek. Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Dokumentation, gerade weil sie auch zeigt, wie Psychiatrie-Leben und Psychiatrie-Arbeit sein kann. Ich weiß, dass das nicht überall so ist, aber ich finde es doch schon auch, ja, ich kann guten Gewissens sagen, dass ich da dahinter stehe und dass so, wie die das machen, echt auch ganz toll ist. Dementsprechend wird jetzt nächstes Mal im Juni eine große Doppelfolge kommen. Das habe ich so mir als vorerst mal Abschluss der 4. Staffel überlegt. Und zwar war ich in einem Psychiatriemuseum gewesen in Bonn und habe einen Podcast mit einer etwas älteren Dame aufgenommen, die auch schon pensionierte Fachkrankenschwester ist. Und zum anderen, und das ist das Spannende an der Sache und da freue ich mich auch total drüber, habe ich einen kompletten Rundgang in dem Museum mit der Dame gemacht und habe das alles auch auf Bild gebannt. Das heißt, alle Leute, die sonst meinen Podcast nur hören, lade ich gerne ein, auch bei YouTube dann ab Anfang Juni zu schauen, denn dort wird es 2 Videos geben, einmal den Podcast ganz normal und einmal dann den Rundgang in dem Museum mit ganz vielen Exponaten und ganz viel Gespräch. Das ist eine sehr ausufernde Folge, weil wir haben da, ich glaube, über eine Stunde, Stunde 15 oder so, haben wir allein den Rundgang gemacht und da gibt es viele spannende Sachen zu entdecken. Ich bin dann erstmal sozusagen in einer Staffelpause. Es gibt viele neue Strömungen, viel neuer Input, der mich sozusagen trifft aktuell, auch durch die neue Klinik und ich muss das alles erstmal sortieren, muss hier in der neuen Heimat erstmal ankommen. Und die 4. Staffel lief jetzt auch schon über ein Jahr, so dass ich mir jetzt auch noch mal ein paar Monate Auszeit gönnen werde und da wahrscheinlich in die Vorproduktion schon gehe für die neuen Folgen, für die neue Staffel. Und ja, die ein paar Zahlen noch. Wir sind jetzt ungefähr bei 9.000 bis 10.000 Hörern insgesamt pro Monat mit Video und Podcast. Das freut mich natürlich sehr. Und bei YouTube sind wir jetzt schon bei über 1200 Abonnenten, was ich auch total cool finde, weil das heißt ja auch, dass ihr daran interessiert seid. Und ja, Wenn ihr selber mal, kann ich jetzt so zum Abschluss noch sagen, wenn ihr selber mal Lust habt, mit mir in Kontakt zu treten, ist weiterhin natürlich meine WhatsApp-Nummer geschaltet. Wenn ihr der Meinung seid, ich will unbedingt mit dir mal im Podcast über meine Geschichte reden, denn ich bin auch ein Patient oder Patientin oder ich bin Fachpersonal und ich muss unbedingt was loswerden, dann seid ihr herzlich eingeladen, natürlich mich zu kontaktieren. Wenn ihr dabei sein wollt in den Shorts-Folgen, so wie jetzt heute der Christoph, dann seid ihr auch herzlich eingeladen, mit mir in Kontakt zu treten. Und dann überlegen wir uns was, wie wir die Informationen, sei es als Geschichte, sei es als eingesprochener Text oder wie auch immer, dann zu mir zukommen lassen wollt. Da kann ich jetzt auch schon sammeln für die neue Staffel. Und dann meldet ihr euch einfach bei mir. Ansonsten alle Links gibt es immer unter www.geschichtenausderpsychiatrie.de. Dort findet ihr auch, falls ihr da Lust zu habt, einen kleinen Spendenlink. Freue ich mich auch immer drüber, über einen kleinen Kaffee sozusagen oder etwas mehr. Der ein oder andere hat ja auch schon mal was gespendet, weil die ganze Sache mit Geschichten aus der Psychiatrie, dem Podcast und den Videos ist halt eine One-Man-Show. Ich mache das ganz alleine und habe sonst auch nicht wirklich monetären Vorteil davon und ja, könnt ihr euch ja überlegen. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt und dann hören wir uns Anfang Juni am ersten Freitag im Juni mit einer großen Doppelfolge aus dem Psychiatriemuseum mit alten Geschichten, mit wirklich alten Geschichten aus der Historie der Psychiatrie, inklusive einem Interview, das ich auch geführt hatte mit der Archivarin des Museums, die maßgeblich auch für die Rettung der Exponate zuständig war. Aber das hört ihr dann alles auch in der Folge. Und da haben wir uns auch unter anderem auch über den Nationalsozialismus und die aktuelle Situation unterhalten, die jetzt gerade zugegen ist. Und ich denke, das wird auf jeden Fall eine ganz spannende, runde Sache. Und lade euch jetzt schon herzlich ein, dann bei YouTube und natürlich auch dem Podcast überall anders einzuschalten. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe. Bleibt gesund und alles Gute hier bei Geschichten aus der Psychiatrie. Ciao.